Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart heute Abend. Und du bist hier, um Freiheit zu geben, Heilung zu geben. Ich danke dir, um Rettung zu geben, dein Leben in jedes Leben, in jeden Menschen hineinzugeben. Ich danke dir, dass du hier bist und wo Jesus hinkommt, wo Jesus ist, da ist Satans Macht gebrochen. Und im Namen von Jesus Christus, dem Herrn, verschließe ich jedem Feind den Mund. Und ich sage, es wird hier niemand in seinen Gedanken belästigt, vollgequatscht oder dergleichen. Das ist nicht erlaubt in dem Namen Jesus. Ich spreche Freiheit aus über jeden, der da ist, der kommt, in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du das Werk tust. Jesus, du hast uns gelehrt, dass der Heilige Geist uns dich, Jesus, und den Vater offenbaren wird. Das Reich Gottes wird offenbar werden heute Abend in dem Namen Jesus, weil du hier bist, Herr. Amen. Ich habe heute Abend ein Thema. Darüber habe ich so noch nie gesprochen. Und doch war es so auf mein Herz für heute Abend. Die letzten Sonntag hier waren, werden feststellen, es schließt sich fast dem an. Mein Thema heute Abend ist Befreiung von Selbsthass. Befreiung von Selbsthass. Menschen, die in so in Selbsthass drinstecken oder davon manipuliert werden. Du musst wissen, Selbsthass, dahinter steckt ein böser Geist, der Liebe blockiert und auch Liebe zurückhält. Ein Geist, der dich unfähig macht, Liebe zu empfangen und Liebe zu geben. Wir haben letzte Woche festgestellt, dass Gott Liebe ist. Und dass der Glaube wirksam wird durch Liebe. Also wo keine Liebe in einer Gemeinde ist, ist auch kein Glauben. Da können wir zwar Glaubensparolen schmettern und von uns geben, aber keine Liebe, kein Glaube. Kein Glaube, keine Wunder. Keine Heilung, keine Wiederherstellung. Wenn in einer Ehe keine Liebe herrscht, dann ist da auch kein Glaube für Wiederherstellung. Dann kannst du beten wie ein Weltmeister, kannst sogar den ersten Preis im Gebetsmarathon machen. Aber wenn in deiner Ehe, in deiner Familie keine Liebe herrscht, ist Wiederherstellung nicht möglich. Ist Glaube für Wiederherstellung, so lass mich, ist Glaube für Wiederherstellung nicht möglich. Weil Glaube wird nur wirksam in Verbindung mit Liebe. Das ist, was Galaterbrief sagt, was wir letzte Woche hatten. Der Glaube wird wirksam durch die Liebe. Deshalb sagt 1. Korinther 13, auch der Apostel Paulus, wenn ich allen Glauben der Welt hätte, also dass ich Berge versetzt, aber hätte keine Liebe, dann ist das alles nichts. So, also die Liebe ist wichtig. Der Feind weiß, Gott ist Liebe und Gott hat die Liebe ausgegossen, seine Liebe ausgegossen in unser Herzen. Und Liebe ist das Gegenteil von dämonischen Kräften, dämonische Mächte. Sie sind voll mit Hass, sie fließen über von Hass, Dämonen lieben nicht, ihr Wesen ist Hass, Unreinheit, Unmoral, Zorn, Ärger, Gewalt. Da sind immer dann zum einen wir Menschen, die wir uns einlassen, solche Dinge zu tun, aber wenn wir dann anfangen darin zu leben, in Ärger, Zorn und Gewalt, dann kommt eine Beherrschung in unser Leben. Und wir haben in der Vergangenheit immer wieder auch erlebt, wie Menschen dann von solchen Kräften, dämonischen Kräften, frei wurden. Selbsthass ist also ein Geist, der Liebe blockiert und zurückhält. Selbsthass ist ein aggressiver Geist, der den Menschen angreift und ihn zerstört. Liebe baut auf, Liebe bringt Heilung in unser Herzen, Hass bringt Zerstörung, Untergang, Tod. Und deshalb, dieser Geist wirkt, manipuliert Menschen, attackiert Menschen, greift Menschen an, bringt sie dazu, was vorher vielleicht eine seelische Sache war, wo man sich mal ärgert, aber nach dem Motto, ich nehme mir das Recht, meinen Ärger freien Raum zu geben, meinem Ärger Luft zu machen und ihn nicht zu stoppen, weil ich ja mir das Recht gebe, da öffnen wir eine Tür und geben dem Teufel nach Epheser 6 einen Topos, eine Plattform, von der aus er in unserem Leben alle Schalthebel steuern kann, alle Haken, Register ziehen kann in unserem Leben, um mit uns zu machen, was er will. Ein aggressiver Geist, der Menschen angreift und zerstört. Er hat die Aufgabe und sich vorgenommen, Menschen zu zerstören. Er verzehrt dich mit deinen vergangenen Fehlern. Das ist sehr, sehr vielschichtig oft. Wenn ich da so zurückschaue auf ein paar Jahrzehnte Seelsorge und Dienst, dann ist das wirklich sehr vielfältig geworden. Menschen, betrifft beides. Mal sind Frauen in die Seelsorge gekommen zu uns oder auch mal Männer. Aber sie können sich nicht vergeben, dass sie die Person geheiratet haben, mit der sie jetzt als Ehepartner zusammenleben. Sie sagen, ich hasse mich dafür, dass ich diese Frau geheiratet habe. Ich hasse mich dafür, dass ich diesen Mann habe. Kinder, die vielleicht nicht so gelaufen sind oder geworden sind, wie man es geplant hat. Ich habe Eltern erlebt. Ich hasse es, Kinder zu haben. Hätte ich das gewusst, hätte ich niemals Kinder in die Welt gesetzt. Ich hasse es, Kinder zu haben. Weil wenn ich diese Kinder nicht in die Welt gesetzt hätte, hätte ich keine Probleme, dann könnte ich mein Leben leben, wie ich wollte. Ich hasse das. Menschen, also Hass. Und da ist ein Geist am Werken, Birk, er zerstört. Ich hasse Menschen, ich hasse meinen Ehepartner, ich hasse den ich geheiratet habe. Hätte ich das bloß nie getan, dann hättest du natürlich jemand anders geheiratet. Das Problem wäre nur, dass das Problem dort genauso auch wäre, weil du dich immer mitnimmst. Denn das Problem bist immer du. Weil du kannst in einem Tal von Bitterkeit, von Hass und Unordnung leben. Aber wenn du Jesus im Herzen hast und mit Jesus lebst, kannst du diesen Ort, an dem du lebst, auch deine Familie oder Ehe, kannst du aus ihr ein Ort von Freudenquellen machen, von Heilung und Wiederherstellung. Es liegt an dir, es aufzunehmen oder nicht. Ich weiß aber, so ein Geist schwächt. Er verzehrt dich also mit deinen eigenen Fehlern. Er wendet Korrektur als Waffe gegen dich. Wenn dir jemand helfen will und dir sagt, Mensch, du, wenn du diesen Weg so weitergehst, dann zerstörst du dein Leben. Dieser Geist wendet das sofort um und sagt, du bist der Zerstörer deines Lebens und das kann sowieso nicht mehr geregelt werden. Also er wendet alles immer gegen dich und er vermittelt dir, dass du die Arschkarte gezogen hast. Wisst ihr, was die Arschkarte ist, ja? Okay, das ist die rote Karte. Für die es nicht wissen, früher, als es nur Schwarz-Weiß-Fernsehen gab, da hatte der Schiedsrichter auf dem Fußballfeld die rote Karte hinten, ich weiß jetzt links oder rechts, aber in der Gesäßtasche. Und wenn dann irgendjemand die rote Karte auf dem Feld bekam, dann griff er nach hinten, zog die Karte raus und zeigte sie dem, der die Karte bekam, die rote Karte bekam. Und im Volksmund wurde daraus die Arschkarte, die rote Karte. Also das ist, was der Teufel so gerne machen mag. Korrektur als Waffe gegen dich. Man will dich ja nur schädigen. Wenn man dich lieben würde, würde man dich nicht korrigieren, ist klar. Ist natürlich eine glatte Lüge. Denn wenn wir nicht Korrektur empfangen in unserem Leben, Richtung Weisung, dann sind wir in großer Gefahr, in die Irre zu gehen. Er zwingt dich in eine Ecke der Isolation. Er führt dich zur Einsamkeit. Er liebt es, Menschen irgendwo ins Abseits zu setzen. Am besten den letzten Platz in der Gemeinde. Haha, wer sitzt jetzt alle auf dem letzten? Nein, okay, aber das kann man nicht beim vollen Gottesdienstraum jetzt wie hier nicht so sagen. Ziemlich voll. Aber am besten setz dich in der Ecke, irgendwo auf dem Boden, dass dich keiner sieht. Er zwingt dich in Isolation. Er will, dass du einsam bist, dass du alleine bist. Er will, dass du in deiner Ecke hockst, Am besten sagt ihr dann noch, keiner merkt es. Wenn es einer merkt, niemand soll es merken, lasst mich gefälligst in Ruhe. Aber er bringt dich in Isolation und führt dich zur Einsamkeit. Er greift mit Gedanken des Missbrauchs an, andere zu missbrauchen, selber, du wirst nur missbraucht. Er treibt dich zum Perfektionismus an. Du sollst wirklich perfekt, du wirst aber Perfektion, die du niemals erreichen wirst. Aber er macht dir Perfektionismus, da reitet er drauf. Das wirst du aber nicht erreichen. Dann, wenn Dinge schief gelaufen sind, nicht gut gelaufen, führt er zur Selbstbestrafung, bis hin zur Selbstzerstümmelung. Ich habe in den vergangenen Jahrzehnten Menschen erlebt, die sagen hier, mein Leben ist so ein bescheuertes Leben, die sich hassen mit ihrem Leben. Ich habe Menschen, die haben sich vor Heizkörper gesetzt und haben ihren Schädel da in die Kanten des Heizkörpers reingeknallt, um sich zu verletzen. Ich habe Menschen erlebt, die vor Wänden stehen und mit dem Kopf immer an die Wand knallen, um sich zu bestrafen für ihr Leben. Da ist ein Geist, das ist ganz klar, da ist dämonische Aggression, Attacke hinter. Also er führt zur Selbstbestrafung, in welcher Form auch immer. Du weißt, wo du dich selber bestrafst. Und er erlaubt dir nicht, Gottes Gnade und Gottes Vergebung zu empfangen. Gnade ist für andere, aber nicht für dich. Ich habe das in den vergangenen Jahrzehnten sehr oft erlebt. Wenn ich sage, du, für deine Situation gibt es Gnade und Vergebung. Wenn ich sage, nein, für meine Situation gibt es das nicht. Was ich getan habe, da kann es keine Gnade geben. So wie ich mich benehme, kann es keine Gnade geben. Das, was ich getan habe, kann mir nicht vergeben werden. Das ist so, betrifft Männer und Frauen, jung und alt, Kinder. Ich habe Kinder gesehen, die sich schon selbst bestrafen. Wir erleben das oft, dass Kinder da sind, die sich ritzen, sich verletzen. Und da ist viel Verzweiflung, viel Elend drin. Und wenn du sagst, du, es ist Hilfe Gottes ist für dich da, mächtige Hilfe Gottes. Nein, für mich nicht. Es wird sofort abgeblockt, weil sie sind so schon, sie haben sich so an die Beherrschung durch diesen bösen Geist gewöhnt. Er schießt sofort in ihre Gedanken. Nein, für mich nicht. Epheserbrief sagt, der Gott dieser Welt, Satan, beeinflusst jeden Menschen auf dieser Erde durch Gedanken. Er schiebt Worte in die Gedanken rein, die ihr, die ihr geboren, um frei zu sein, gewesen seid, cleansing, dem Reinigen der Strom. Ihr habt's gesehen, wie so Geister arbeiten und manipulieren. Und ich denke an die Hawaii-Party. Ablehnung. Du bist nicht eingeladen. Man will dich nicht. Und hinterher stellst du fest, Mensch, ich hätte vielleicht nur mal meinen Briefkasten leeren sollen. Da ist doch schon lange die Post drin. Die Einladung. So arbeitet er. Er arbeitet immer mit Anklage, Verdammnis. Gnade ist nicht für mich. Vergebung ist nicht für mich. Erlebe ich oder habe ich auch erlebt immer sehr häufig in der Vergangenheit. Nein, für mich gibt es diese Sünde, die ich bekam, da gibt es keine Vergebung. Es gibt immer wieder Menschen, die auch kommen, wenn sie dann irgendeine Sünde begangen haben, dann macht dieser Geist oder redet dieser Geist ihn ein, weil die Leute aber Unkenntnis in den Schriften haben, deshalb irren sie. Dieser Geist sagt dann, weil du mit deiner Sünde, die du begangen hast, hast du die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Das erlebst du sehr stark von Menschen, die dann auch von einem religiösen Geist attackiert sind in psychiatrischen Kliniken, die dann, da hörst du sehr häufig, dass sie dann sagen, ja, ich bin hier, weil ich die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen habe. Also sie lügen. Und Jesus, er kann das so lügen, weil die Menschen die Schrift nicht kennen. Jesus sagte einmal, er sagt, ihr irrt, weil ihr kennt weder die Kraft Gottes, noch die Schriften. Also ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes, sowas. Ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Wenn wir uns in Gottes Wort nicht auskennen, dann wird der Teufel uns übervorteilen, versuchen zu übervorteilen. So, und wenn wir nicht Gottes Kraft erleben, dann ist klar, wir müssen das alles immer in die eigene Hand nehmen weil es gibt ja sonst keinen, der mir hilft. Selbsthass. Gott will dich heute Abend da herausführen. Auch die ihr im Internet das hört, Gott will dich herausführen und ich lade dich ein, mich zu begleiten heute Abend, uns zu begleiten und dass du auch da in Freiheit kommst, egal wo immer du jetzt sitzt oder stehst oder liegst, der Herr ist bei dir, um dir Freiheit zu geben. Ich möchte, also um da rauszukommen, wäre eigentlich der Weg, Buße zu tun, umzukehren. Ich will das, und doch, wenn wir Buße tun, gehen Menschen mit ihrer Buße manches Mal in zwei ganz verschiedene Richtungen. Ich will euch das zeigen anhand des Beispiels von Petrus und Judas. Ihr wisst, Simon Petrus, er war Apostel, richtig? Er war berufen. Da heißt es doch in Markus 3,14, ihr könnt es euch notieren, für zu Hause ist jetzt keine theologische große Sache, ich will euch auf eine Geschichte hier mitnehmen oder Tatsachen, die geschehen sind. Markus 3,14, Petrus und Judas werden beide berufen zu Aposteln. Das heißt, er berief 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen. Und dann kommen die 12 Namen derjenigen, die er berief. Und in diesen 12 Namen, da ist Simon, dem gab Jesus den Beinamen Petrus. Dann war Judas, wir wissen, das gab nicht nur einen Judas, Judas, um sie auseinanderzuhalten, wurde er Iskariot bei uns genannt, also Judas, wahrscheinlich aus dem Ort Kariot, Judas aus Kariot, genau wie wir zum Beispiel Maria Magdalena, der ihr Nachname ist ja natürlich nicht Magdalena, sondern Maria aus Magdalena, so ist es auch im Grundtext. Das ist ja nur, weil ich aus Messel komme, heiße ich ja nicht Herbert Messel, ne? Sondern ich bin Herbert aus Messel, von Messel, ist klar. So, also ich bin ein von auf jeden Fall, das ist schon klar, von Messel. Ja, da muss man nach Messel ziehen, wenn man ein von Messel sein will, also es ist schon klar. Also diese beiden und beide, Simon Petrus und Judas Iskariot, beide werden berufen zu Aposteln. In die engere Auswahl, in die enge Auswahl von Jesus. Die 12, die mit ihm, wie es auch hier heißt, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussendet zu predigen. Er wollte, dass sie mit, in erster Linie mit ihm sind. Und wir wissen, dass diese Jünger, dieser Apostel, 3,5 Jahre in enger Beziehung mit Jesus lebten. In enger Beziehung mit Jesus lebten. Manchmal sagen mir Leute, Herbert, wenn ich so da unterwegs gewesen wäre mit Jesus, dann wäre ich auch wirklich heute ein strammer Christ. Nein, wir werden feststellen, gehen in ganz verschiedene Richtungen, obwohl sie beide von Anfang an sind. Also wir stellen erstmal fest, Petrus und Judas, beide sind berufen. Zweitens stellen wir fest, als es zum Ende geht, dass Jesus für uns leiden und sterben würde und unsere Sünden auf sich nehmen, werden beide gewarnt, dass sie Jesus verleugnen werden. Beiden wird gesagt, ihr werdet mich verraten. Wir wissen, also Matthäus 26, 34 heißt es, Jesus sprach zu ihm, also zu Petrus, wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. In dieser Nacht, Petrus, wirst du, der Hahn wird noch nicht dreimal gekräht haben, dann wirst du mich verleugnet haben. Und wir wissen, wie aufgeregt der Petrus war, welch einen Aufstand er machte. Und er sagt, Herr, im Leben nicht, nie und nimmer werde ich dich verraten, eher würde ich für dich sterben. Und dann kommt so ein Nachsatz, als er sagt, das sagten auch alle übrigen. Weil Jesus hatte ja gesagt, alle werdet ihr mich verraten. Und dem Petrus, dem hat das ja nochmal explizit extra gesagt. In Johannes 13,26 sehen wir, dass Judas nochmal angesprochen wird. Da warnt Jesus Judas beim Abendmahl, dass er in sehr großer Gefahr ist. Judas hat in seinem Herzen Jesus zu verraten. In Johannes 13,26 sagt Jesus zum Judas, der ist es, für den ich den Bissen eintauchen und ihm geben werde. Also Jesus hat nicht gesagt, ich tauche den Bissen ein und du arme Sau, hast jetzt, entschuldige bitte, wieder die Arschkarte gezogen. Du wirst mich jetzt verraten. Du musst es jetzt tun. Nein, Jesus wusste durch den Geist Gottes, einer wird mich verraten. Und durch den Geist Gottes wusste er, das ist der Judas. Und er warnt den Judas. Und er sagt zu Judas, und er sagt, der ist es, für den ich den Bissen eintauche und ihm geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn und gibt ihm den Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Wir wissen bei Petrus hat sich nur aufgeregt und hat gesagt, niemals werde ich dich verraten, das wird überhaupt nicht geschehen. Von Judas heißt es gar nichts, es heißt nur von Judas, er nahm den Bissen, trotzig wie er war. Wir wissen ja, dass er vorher auch nicht sauber lebte, denn er hatte, so sagt uns die Schrift, die Gemeindekasse. Jesus und seine Jünger hatten ja eine Gemeinschaftskasse. Die Buchführung in dieser Kasse und die Verwaltung dieser Kasse war Judas aufgetragen worden. Und es heißt, auch als Judas sagte, als Jesus die teure Ölsalbung an den Füßen bekommt, dann sagt Judas, das hätte man verkaufen können und den Armen geben können. Aber alle haben ihn durchschaut. Ich weiß nicht, kennst du das? Du hast lässt einen Spruch ab und du denkst, keiner durchschaut dich. Aber die, ich sag mal so, geistliche Leute durchschauen dich ganz schnell. Aber dieser Judas, da heißt es, er regte sich auf. Jesus sagt, Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich nicht. Und dann schreibt der Kommentator dieses Evangeliums, der Judas sagte das aber eigentlich, weil er die Kasse inne hatte und er hätte gerne diese paar hundert Denare in der Gemeinschaftskasse gehabt. Und es heißt, und er bediente sich aus dieser Kasse, zu Deutsch, er klaute. Er klaute aus der Gemeinschaftskasse. Was mich wundert, jeder wusste es, Jesus wusste es. Also ich hätte den Kerl schon längst rausgeschmissen, aber Jesus hat es nicht gemacht, wie auch immer. So, Petrus sagte, nein, das werde ich nicht tun, ich werde zu dir stehen. Judas nimmt den Bissen, geht her, steckt ihn in den Mund, demonstrativ, isst ihn auf, steht vom Tisch auf, geht aus der Tür und sagt, ja, nach dem Motto, so ist es. Er geht aus der Tür raus und dann heißt es, und er ging aus der Tür raus und es war Nacht. Und als er aus der Tür rausging, fuhr der Satan in ihn. Er hatte bis dahin noch die Gelegenheit umzukehren. Also allem, beide wurden gewarnt. Markus 14, 27 nochmal, Jesus spricht zu ihnen, ihr werdet euch alle ärgern, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Also eins ist klar, ihr werdet mich alle verraten, alle verleugnen. Judas steht auf, nimmt den Bissen und er geht schnurstracks zu den hohen Priestern, sagt, Leute, wie viel zahlt ihr mir? Ich werde euch diesen Jesus verraten. Also beide wurden gewarnt, beide berufen, beide gewarnt und beide versagten. Beide versagten. Als dann Jesus dort gefangen genommen wurde, geschlagen wurde, da kam einmal eine Frau und sagt, ach Petrus, sagt zu ihm, du warst auch mit diesem Galiläer. Du gehörst auch zu diesem Jesus-Trupp. Nein, nein, sagt Petrus, nein, ich gehöre nicht dazu. Ein bisschen später kommt eine andere Frau. Hey, ich habe dich gesehen, du warst mit dem unterwegs. Du warst auch mit diesem Jesus. Petrus sagt im Leben nicht, Frau, red nicht so ein Blödsinn. Was die Frauen auch immer quatschen. Red nicht so ein Blödsinn, Frau. Und er geht weiter. Und auf einmal steht eine ganze Gruppe da. Hey, du Petrus, du gehörst auch zu denen. Die ganze Truppe, die da steht, sagt, ach, wir kennen dich, du warst immer mit diesem Jesus unterwegs. Und dann heißt es, Petrus legte einen Eid ab, er verfluchte sich, er sagt, verflucht will ich sein, wenn ich zu diesem Mann gehöre. Also volle Knalle, versagt. Voll versagt. Und der Judas, er kehrte nicht um. In Matthäus 26, 49, beide gewarnt, genau. Petrus versagte. In Matthäus 26, 74 heißt es, als Petrus verraten hatte, da krähte der Hahn. Ne, kannst du das auch? Versuch's mal. Krähte der Hahn. Ich habe mal eine Predigt von jemand gehört, der hat gesagt, Mann, Leute, ich habe so viele Predigten gehalten und keiner hat sich bekehrt und da kräht ein Hahn und der Petrus tut Buße. Also er hat gesagt, manchmal denke ich, ich wäre lieber ein Hahn, der sein Kikeriki rausschreit. Aber beide versagten, als Petrus verraten hat, da fing er an, sich zu verwünschen, Matthäus 26, 74, und zu schwören, also die sagten, du gehörst dazu, ich kenne den Menschen nicht. Und gleich darauf krähte der Hahn. Matthäus 26, 49, Jesus ist mit den Jüngern. Jesus ist mit den Jüngern im Garten und es ist die letzte Nacht, die er mit ihnen da verbringt. Und dann kommt diese ganze Meute dort rein und da heißt es in Lukas 26, Vers 22, Lukas 22, Vers 47, also erstmal kam der, nein, wir lesen erstmal Lukas, 22, und da kam eine Volksmenge, also in den Garten, und der, welcher Judas hieß, einer von den Zwölfen, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Das Wort, das da für küssen heißt, steht Phileo. Phileo bedeutet gut Freund sein, lieben, lieben gern haben. Also er kam mit der geplanten Tat, Jesus zu verraten. Und er kommt ganz fröhlich da in den Garten vor dieser Meute her, die Jesus gefangen nehmen wollen. Und er geht auf Jesus zu und sagt, hi Jesus, mein Freund. Und da heißt es, er ging, um ihn lieb zu haben. Das war das Zeichen, das er mit den Pharisäern ausgemacht hatte und Schriftgelehrten. Den ich so liebevoll begrüße, und den ich so liebevoll in meine Arme nehme, das ist er, den müsst ihr verhaften. Kennst du das, verraten worden zu sein? Da sind Menschen, die kommen zu dir, also ich habe das in meinem Leben schon öfter erlebt. Kommen Leute zu dir und sagen, ach Mensch Herbert, ich bin so froh, dass ich dich habe und danke dir auch, dass du für die Lehre, die du mir gibst, dass ich weiß, wo ich lang gehen kann. Aber sobald sie im Privaten irgendwo sind, dann reden sie, stimmen überhaupt nicht mit dem überein. So ein Blödsinn, was der da redet, da habe ich meine eigene Meinung gegen. Dann bist du so ein Judas. Dann bist du ein Judas. Dann kannst du heute frei werden. Weil da hat dich ein Geist gefangen genommen, der dich dazu treibt, so dein Leben zu leben. Jesus, also er kommt und umarmt Jesus. Jesus spricht zu ihm, Judas, überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? In Matthäus 26 wird uns noch was vorab gesetzt. In Matthäus 26, 49 heißt es, und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Also hatte ihn besonders lieb. Aber es war Verrat. Und Jesus sagt zu ihm, mein Freund, wozu bist du gekommen? Also Jesus sagt nicht, du Sünder, du elender Schurke, hau ab, du Verräter. Jesus wusste ja inzwischen sowieso auch, dass der Satan in ihn gefahren war. Nein, Jesus geht und bietet ihm die Freundschaft an. Beiden wird Vergebung an Gnade angeboten. Dem Judas, hey, du kannst umkehren, auch du, ich tauche ein bisschen ein, ich sage, du wirst versucht werden, mich zu verraten, bitte nimm dich in Acht, Judas, lass nicht zu, dass der Feind dich benutzt, dich missbraucht, aber Judas ließ es zu und Jesus bietet ihm trotzdem an, Freund, sag mein Freund. Also das zeigt Größe Jesu, Größe unseres Herrn. Das zeigt mir aber auch, dass für dich und mich immer eine Chance ist, egal wie wir uns verhalten haben, egal was wir angestellt haben, egal wie wir waren, Jesus bietet uns immer noch die Freundschaft an. Egal, wo du heute Abend stehst, egal, wo du jetzt diese Predigt dann auch im Internet hörst, Jesus bietet dir die Freundschaft an, egal wie stark, wie tief dein Fall gewesen ist. Zum Petrus hatte er noch gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du einmal zurückkehrst, also umkehrst von dieser verkehrten, von deinem Verrat, wenn du von diesem Verrat umkehrst, dann stärke deine Brüder. Ich habe oft gedacht, Menschen, die Umkehr erlebt haben und Gnade Gottes erlebt haben, Gott sagt uns immer wieder, wenn wir selber Gnade erfahren haben, geh hin, stärke deine Brüder, stärke deine Schwestern, stärke deine Mitbrüder und Mitschwestern. Aber wie oft vergessen wir, dass wir Gnade empfangen haben und wir kommen und stärken nicht, sondern bevormunden oder verurteilen und klagen an und wissen selber, wenn man uns verurteilt und angeklagt hätte, wären wir nicht zur Ordnung gekommen. Aber hier, wir sind ja heute auch bei diesem Selbsthass. Da ist ein Geist, der dich da manipuliert und gefangen hält und er will nur eins, dass da, wo du lebst, keine Liebe herrscht und keine Freiheit herrscht und er will dich zerstören. Beide versagten, beiden wird Gnade und Vergebung angeboten, sowohl Petrus als auch Judas. Und beide tun Buße, fand ich sehr interessant, beide tun Buße. Sowohl Petrus als auch Judas. In Matthäus 26, 75 heißt es von Petrus, und Petrus, als er den Hahn krähen hörte, gehört hatte, sagte er, und Petrus gedachte des Wortes Jesu, der gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus war einer der Ersten, der wirklich im High-Speed-Tempo zum Grab lief, als er hörte, Jesus ist auferstanden. Ich fand das so, ich habe es heute nochmal nachgelesen, dass die Frauen sagten, der Jesus ist auferstanden. Und er sagt, er wird euch nach Galiläa vorausgehen und so weiter. Glaubt dem, was er euch gesagt hat. Und Petrus, der nimmt die Beine in die Hand und er jumpt Richtung Grab. Er läuft dorthin und ich will Jesus sehen. Ich muss zurück zu Jesus. Auch als er die Tat begangen hatte, den Verrat begangen hatte, da war Buße im Herzen. Er weinte bitterlich. Ich habe den liebsten Menschen, den ich hatte, verraten. Vielleicht bist du heute Abend hier und du bist durch deinen Ehepartner verraten worden. Du bist betrogen worden, du hast vertraut, du hast geglaubt und stellst fest, du wurdest betrogen, du wurdest hintergangen. Aber Jesus ist heute Abend hier, um Wiederherstellung zu bringen. Und er will aus dir, der du heute von Selbsthass zerfressen bist und Selbstverdammnis, er will aus dir wieder einen Menschen machen und dich heute Abend freisetzen und dich zu einem Menschen machen, der Gnade erlebt und Gnade lebt und Gnade anderen erweist, der Vergebung für sich empfängt und anderen ebenso Vergebung zusteht und das Böse nicht zurechnet. Petrus weinte bitterlich. Es war eine Buße wirklich im Herzen. Wir werden gleich noch schauen, nur weil jemand weint, weil er einen Fehler begangen hat, heißt das noch lange nicht, dass das eine Buße vom Herzen ist. Ja. Der vom Judas lesen wir in Matthäus 27, die Verse 3 und 4. Als nun Judas, der ihn überliefert hatte, sah, dass er verurteilt wurde, er hat ja auch die ganze Zeremonie mit angeschaut, die Geißelung und das ganze Quälen des Herrn, sah, dass er verurteilt wurde, als Jesus verurteilt wurde, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und den Ältesten zurück und sagte, ich habe gesündigt, denn ich habe schuldloses Blut überliefert. Sie, also die hohen Priester, aber sagten zu ihm, was geht das uns an? Sieh doch selber zu, wie du klarkommst. Was geht das uns an? Vielleicht bist du in solchen Situationen gewesen. Vielleicht hast du dich auch vom Teufel manipulieren lassen, missbrauchen lassen. Und jetzt willst du raus und vielleicht hast du sogar zum Teufel gesagt, hey, in was hast du mich verführt? Was hast du mit mir gemacht? Dann wird der Teufel dir sagen, das geht mich doch gar nichts an, wenn du so doof warst, da dich darauf einzulassen. Er hat kein Mitleid. Im Reich Satans gibt es kein Mitleid, da gibt es keine Gnade, da gibt es kein Erbarmen. Das gibt es nur im Reich Gottes. Das Reich Gottes ist Liebe, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist und Friede ist da. Petrus erlebte, tat Buße und sagte in seinem Inneren, ich werde, auch wenn ich ihn jetzt mit verlassen habe, ich stelle mich zu ihm. Judas stellte sich auch zu ihm, nur Judas wandte sich nicht vom Selbsthass ab. Judas ging hin und hängte sich auf. Beide haben sie erkannt, was wir getan haben, war verkehrt. Beide erkannten sie, wir haben unseren besten Freund verraten. In Matthäus 27, Vers 5 heißt es, die hohen Priester, die haben gesagt, was geht uns das an? Ist dein Problem, dass du Verräter wurdest? Das geht uns nicht an, wir sind zum Ziel gekommen. Matthäus 27, 5, und Judas warf die Silberlinge in den Tempel und machte sich davon und ging hin und erhängte sich. Also das ist so ein Geist, wenn wir ihm Raum geben, das geht hin bis zur Selbstzerstörung. Ich sagte erst Selbstverstümmelung, Selbsthass. Es gibt für mich keine Hilfe, es gibt für mich keine Rettung, keine Chance. Und manch einer ist aufgrund solcher Manipulation, auch dämonischer Geister, in den Selbstmord getrieben worden. Wir haben in der Mitarbeiterschaft die Woche über einen Bibelvers gesprochen. Der kommt mal bei Serafin, der wird ihn mal nehmen in seiner Predigt. Trotzdem will ich ihn heute schon mal mit einwerfen, aber er wird später mal näher oder außerdem darauf eingehen. Beide taten Buße. Bei dem einen war es eine Buße zum Leben, bei dem anderen war es eine Buße in den Tod hinein. Er konnte sich das nicht mehr vergeben, was er getan hatte. Ich weiß nicht, wo du heute stehst, aber es ist kein Spiel, zu sagen, ich vergebe nicht, das ist kein Spiel. Bitterkeit, sagt die Bibel, wenn eine Person mit Bitterkeit ist und du lässt sie, zerstört diese Person schlussendlich im Laufe der Zeit eine ganze Gemeinde, weil die Bibel sagt, Bitterkeit geht wie ein Fraß rein. Wenn das schon eine Gemeinde, wo geisterfüllte Leute sitzen, passieren kann, wie viel mehr können Ehen und Familien zerstört werden, wenn wir dort Bitterkeit Raum geben? Wo beide Partner oder die ganze Familie vielleicht angeschlagen ist und sowieso schon am Boden liegt. In 2. Korinther 7, Vers 10 spricht es etwas über die echte Buße. Da heißt es in 2. Korinther 7, denn die Betrübnis nach Gottes Sinn oder gemäß Gott bewirkt eine nie zu bereuende Buße, und zwar zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Also wir sehen, hier gibt es zweimal, wo Betrübnis ist, wo auch die Bereitschaft zur Buße ist, die Bereitschaft zur Umkehr ist. Bei dem einen bringt Buße Leben, bei dem anderen dieses Betroffensein, die Betrübnis über das Versagen, den Tod. Beide heulen, aber nicht beide erleben dasselbe Resultat. Nur weil du erwischt worden bist in deiner Sünde und du sagst, oh, wie schlimm, was ich getan habe, und du heulst und weinst darüber, das heißt noch nicht, Buße zu tun. Viele Leute heulen nur, weil sie erwischt worden sind. Andere Leute heulen, das habe ich auch erlebt, immer wieder, heulen vor Gott, weil ihr Wille nicht durchkommt. Ich habe gebetet, dass Gott das jetzt so und so machen soll und es passiert so. Und sie heulen vor Gott, aber sie heulen aus Selbstmitleid und sie heulen, weil sie nicht ihr Recht, das sie einfordern, bekommen, weil Gott sagt, so funktioniert das nicht. Die Betrübnis, also die Trauer, Traurigkeit, diese Betrübnis, es meint eine innere Traurigkeit des oder Betrübnis, die nicht zwingend nach außen tritt, die von Gott kommt oder die gottgemäß ist, wo man sich mit Gott einlässt zur Umkehr und nicht aufgrund, ich habe falsch, ich muss halt jetzt umkehren oder wie auch immer, nach Gottes sind, sie bewirkt eine nie zu bereuende Buße. Buße, Metanoia, eine Sinnesänderung, Buße, Umkehr, das kommt von Metanoeo und bedeutet umkehren, Buße tun. Es bedeutet Sinneswandel oder Änderung der Gesinnung vom Bösen zum Guten, von der Feindschaft gegen Gott zu Liebe und Demut Gott gegenüber und auch anderen gegenüber. Solange wir nicht demütig und gnadenvoll anderen gegenüber sind, haben wir in dem Bereich auch nicht richtig Buße getan. Manchmal sagen Leute, ich tue jetzt Buße, damit man dasteht und gut dasteht und der andere dann weiter schlecht dasteht, der ja jetzt noch nicht Buße getan hat. Aber er sagt hier, Buße, die gemäß Gott geschieht, wo wir zum Herrn gehen und sagen, Herr, ich habe gesündigt. Nicht mein Ehepartner, nicht meine Kinder, nicht meine Eltern, nicht meine Gemeinde oder wen immer du willst, nicht meine Arbeitskollegen. Ich habe gesündigt, Herr, ich habe gesündigt. Ich brauche Gnade, Herr. Allein schon, dass ich hartherzig und ja vielleicht gemein gegenüber meinem Nächsten war, ist Sünde. Es ist nicht im Charakter Gottes. Wenn wir Christen sind, geht das nicht, funktioniert das nicht. Da haben wir dem Teufel Raum gegeben. Aber zu Gott, ich bin schuldig geworden. Und ich komme zu dir und ich beuge mich vor dir in aufrichtiger Buße und Hinwendung zu dir. Und ich weiß, Herr, mein Herz ist so abgrundtief schlecht, dass ich nicht in der Lage bin, mein Herz zu verändern. Ich brauche Gnade, 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 Gnade. Gott, bitte begegne mir mit Gnade. Wir demütigen uns unter Gott und die Schrift dieser Text sagt, die Leute, die so zu Gott gehen, die empfangen übernatürliche, göttliche Heilung. Dann sagt er aber hier, die Betrübnis der Welt aber, also wenn wir allgemein, ja, tut mir leid und wir heulen vielleicht auch. Wir heulen, ach, das ist alles schief gelaufen, ach, es tut mir leid und so. Und dann nach dem Heulen wischen wir die Tränen ab und dann meistens weiter so im Text. Wir haben ja gezeigt, dass wir bußfertig sind, wir haben ja jetzt den Tränensack ausgeschüttet. Jetzt muss doch jeder verstehen, dass wir bußfertig sind. Aber diese Buße, die nicht in Demut und Unterordnung und Gnade unter Gott geschieht, diese Buße bewirkt auch etwas. Die Buße unter Gott bewirkt Leben. Die Buße auf unsere Art, so möchte ich es jetzt mal sagen, steht hier geschrieben, bewirkt den Tod. Das heißt, man tut auch Buße, man heult auch, man sagt, ja, es war verkehrt, ich sehe es ja auch ein, aber man lässt nicht eine Herzensverwandlung, eine Herzensveränderung zu. Und diese verkehrte Buße hat eine ungeheure Kraft. Das Wort, das da steht, heißt katagazomai, hervorbringen, erzeugt, schaffen. Hervorbringen, erzeugen, schaffen. Die Buße, die nicht so mit Gott geschieht, unter Gott, in Demut der eigenen Person, sich zu demütigen und Gott zu unterwerfen und es sich auch unter andere Menschen zu demütigen, diese Buße, wenn wir diese Buße nicht haben, die andere Buße, ich weine auch, ja, es tut mir auch alles leid, Leute, vergebt mir, aber ich lasse nicht zu, dass mein Herz verändert wird, diese Buße bewirkt Tod. Sie schafft sich in uns Raum und Platz. Beachte, was hier steht. Sie bringt hervor, erzeugt, sie schafft Tod. Und wir wundern uns, wir haben doch Buße getan und trotzdem bin ich krank. Ich habe doch Buße getan und trotzdem liege ich am Boden zerstört. Das ist, weil das eine menschlich gewählte, gemachte Buße ist. Seid ihr mit mir? Gefällt dir das so, Serafin? Ist das schon? Okay. Also du machst ja mal andermal in anderen Bereichen weiter. Aber das ist so, versteht, das ist so wichtig, dass wir es erkennen. Buße ist nicht gleich Buße. Petrus tat Buße und es war eine wirkliche, von Herzen zerreißende, sich Gott unterwerfende Buße, nicht mehr Schuld bei anderen suchen. Ich bin schuld, dass meine Familie so ist, wie sie ist. Ich bin so schuld, dass es das um mich herum ist, wie es ist, wo immer wir leben. Ich bin verantwortlich, denn ich bin doch ein Christ. Und das Reich Gottes, Jesus hat doch gesagt, wenn ihr wohin kommt, dann sprecht, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Und was ist das Reich Gottes? Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das heißt, wenn ich wohin gehe und sage, hier ist das Reich Gottes, dann gilt das für mich. Die meisten Leute, die das sprechen, oder viele Leute, die das sprechen, gehen hin und sagen, so, hier ist das Reich Gottes, Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Merkt ihr das? Ja? Sie würde sagen, Friede mit dir, ne? Das ist, auch noch spotten über meine Worte, ne? Okay. Und dann fangen wir schon wieder an, ne? So, verstehen? Wir proklamieren es immer für andere. Wir kommen in ein Haus, Jesus sagt, wenn ihr in ein Haus geht, dann sprecht, Friede sei diesem Haus, richtig? Und er sagt, wenn da ein Mensch des Friedens ist, dann wird dieser Friede in diesem Haus einkehren. Wenn du in das Haus gehst, sagst uns Friede, und du bist ein Friedensmensch, dann wird dort Friede einkehren. Aber oft gehen wir rein ins Haus und sagen, Friede sei mit diesem Haus, und dann sind wir die Tyrannen im Haus. Oder dann sind wir die Streitverursacher im Haus. Dann wollen wir, dass der andere unseren Willen tut. Was tust du gerade? Du schaffst keinen Frieden. Die Bibel sagt, jaget dem Frieden nach gegen jedermann und der Heiligung. Ohne die wird niemand den Herrn sehen. Du sagst, ich habe keine Beziehung zu Gott im Alltag. Irgendwie fehlt mir das. Es steht doch ganz klar geschrieben. Wenn du nicht Frieden nachjagst, kannst du diese Beziehung nicht haben. Dann kannst du Gott nicht sehen. Warum? Dann siehst du nur Unfrieden, nämlich das, was du aussiehst. Das heißt, in ein Haus zu gehen heißt, Friede sei in diesem Haus, dann heißt, ich tue alles, was zum Frieden ist. Die Hausbewohner, die attackieren mich vielleicht, die Hausbewohner suchen vielleicht Streitgespräche, aber ich gehe her und ich bin entschieden, ich werde ein Mann, eine Frau des Friedens an diesem Ort sein. Du sprichst, das Reich Gottes ist an diesem Ort, Friede, Freude und Gerechtigkeit, ich werde das leben. Man greift dich an, man attackiert dich, man beschimpft dich, man holt vielleicht deine ganzen Sünden von den letzten 2 Monaten hervor. Der Teufel weiß, das ist die Methode, wie er dich auf die Palme bringen kann. Vor allem, da du ja auch schon mal bekannt hast. Ich habe das nämlich schon mal alles unter das Blut gebracht. Richtig. Nach der Weise dieser Welt. Ich höre manchmal Leute sagen, ja, ich vergebe dir. Aber der hat mir das und das getan. Du hast es doch gerade vergeben. Ja, ich vergebe auch wirklich, es ist alles vergeben. Aber was die Person mir angetan hat. Hallo, verstehen wir? Das ist, merkt ihr, die Katze beißt sich in den Schwanz. Okay, also wie auch immer. Da gibt es das eine, Petrus, Umkehr kam ins Leben, Judas, Buße, Umkehr, weil es die Buße auf seine eigene Art und Weise war. Er war ja ein Mann, der ziemlich impulsiv war. Er war gequält von so einem Geist und wurde so dann auch in den Tod getrieben. Er hängte sich. Ich möchte, dass wir heute Abend beten. Und zum Herrn kommen, wenn du frei werden möchtest davon, egal in welcher Form, in welcher Intensität bei dir das jetzt schon ist oder geschieht. Aber es sind auch solche, die mir zuhören, ob nun hier oder im Internet. Du hast so oft deine Gefühle, deinen Willen nicht in Kontrolle. Du rastest aus. Und hinterher hasst du dich, dass du gewaltig bist. Ich habe das so viel in der Seelsorge erlebt. Weißt du, ich komme, ich raste aus, mach wirklich Rambazamba und alles hat sich beruhigt. Tut mir so leid, dass ich das gemacht habe. Ah, ich hasse mich, dass ich so bin. Du kannst heute da aussteigen. Du kannst da heute aussteigen, weil Jesus hier ist. Heute Abend hat der Herr gesagt, ist eine Salbung da, die dieses dämonische Joch zerbricht. Hier ist eine Salbung, die dieses dämonische Joch heute Abend zerbricht. Und du kannst heute als ein freier, veränderter Mensch herausgehen. Und du, der du im Internet bist, auch bei dem Gebet, das ich gleich spreche, sprich es mit, begib dich damit hinein und werde frei. Und wenn du Hilfe brauchst, melde dich einfach bei uns. Wir sind gerne da, um dir beizustehen. Ich lade dich jetzt ein, mit mir ein Gebet zu sprechen und auch dem einfach zu entsagen. Lass uns, ist natürlich, wenn du es möchtest, lass uns gemeinsam aufstehen und so zu Gott kommen. Heute Abend ist eine geöffnete Tür hier für dich. Der Geist Gottes sagt ganz deutlich, ich habe vor dir gegeben eine geöffnete Tür. Du kannst heute ins Licht kommen, heraus aus Finsternis und rein ins Licht. Das ist herrlich. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater, ich tue Buße von Selbsthass. Im Namen von Jesus Christus entsage ich dir Selbsthass. Selbsthass, ich entsage dir. Und ich tue Buße. Ich wende mich ab. Und ich entsage Selbstablehnung, Selbstverstümmelung, Selbstbestrafung, Verdammnis, Selbstverdammnis. Ich entsage Hoffnungslosigkeit. Ich entsage Ärger. Furcht. Ich entsage Gesetzlichkeit. Gerade bei Gesetzlichkeit ist ein religiöser Geist. Ja. Da werden wir uns ein andermal mit befassen. Gesetzliche, ich entsage Gesetzlichkeit. Richtendem Geist. Missbrauch von Substanzen. Oder Dingen. Ich entsage Magersucht. Fettsucht. Fresssucht. Verzweiflung. Depression. Und ich entsage Selbstmordgedanken. Und jetzt wollen wir uns selbst vergeben. Herr, ich vergebe mir selbst. So wie du mir vergeben hast. Du hast mir vergeben. Ich vergebe mir selbst. Danke, dass du mich jetzt reinigst in deinem Blut von aller Sünde, von aller Ungerechtigkeit und auch vom Selbsthass. Und im Namen von Jesus breche ich jeden Fluch, jede zerstörerische Bindung, jeden falschen Schwur, jeden Bund, jedes Opfer und jede Sünde, die mit Selbsthass zu tun hat. Du böser, dämonischer Geist des Selbsthasses, du beugst dich vor dem Wort Gottes. Du beugst dich vor Jesus Christus. Weiche aus meinem Leben. Weiche in Jesu Namen. Und die Salbung mit Öl, die ich heute Abend empfange, wird deine Kontrolle in meinem Leben jetzt brechen. In Jesu Namen. Amen. 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 Und der Herr wird das heute tun. Der wird das heute. Du hast es jetzt getan. Du hast diesem Geist die Tür gewiesen. Und wenn wir jetzt in den Herrn weiter auch anbeten, das Lobpreisteam kommt ruhig nach vorne, bitte ich, dass das Gebetsteam nach vorne kommt. Sie werden dich mit Öl salben. Und diese Salbung wird ihr als Gebetsteam, ihr salbt die Leute mit Öl, ja, und ihr sagt ganz klar und deutlich, dass ihr die Kontrolle dieses Geistes im Leben dieser Person, die zu euch kommt, jetzt brecht. Die Kontrolle, und ihr verschwindet aus dem Leben, ihr befehlt ihm zu gehen, in dem Namen Jesu. Amen. Jesus ist hier, und ich wünsche dir, dass du eine Erfahrung machst wie Petrus. Eine Erfahrung wie Petrus. Es gab ein altes Pfingstjubiläum, das hieß, auch da ging es um Buße. Nicht meine Tränen, die haben es gemacht. Nur dein Erbarmen hat alles vollbracht. Denn Sünden belastet kam ich zu dir. Ausgegrenzt. Aber dann kamst du mit deiner Gnade, mit deinem Erbarmen in mein Leben. Dein Erbarmen hat es gemacht, deine Gnade. Danke, Jesus, dass du jetzt hier bist und jeden in Freiheit führst, der heute Abend hier ist und es möchte. In Jesu Namen.